Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung, das große Erzählen, eine Podcast-Reihe der Storytelling Arena Berlin, gefördert vom Fonds Soziokultur. Diese Folge heißt Vertraute Stimmen. Als das Virus in Deutschland ankam, verdrängte es alle weiteren Themen aus den Medien. Es herrschte zuerst Ungewissheit in der Politik und unter Virologen. Überall wurde der Umgang mit dem Virus diskutiert und verhandelt, auch bei den Menschen auf der Arbeit und zu Hause. Bei so viel öffentlichem Diskurs mussten wir uns täglich entscheiden, welche Positionen wir selbst einnahmen und welche wir ablehnten oder verdrängten. Dann einigten sich die Länder unter der Krisenleitung von Angela Merkel auf bundesweite Maßnahmen und Millionen von uns begaben sich ins Homeoffice und in die häuslichen Quarantäne. Plötzlich Stille. In den eigenen vier Wänden konnten wir besser wählen, welche Stimmen wir von außen reingelassen und zugehört haben und welche nicht. Die Autorin Anne Hahn und Dichterin Elke Hübener-Lipkau teilen mit uns heute die Geschichten hinter den Romanen, die sie damals besonders bewegt haben. Matthias Hoffmann und Shabana Maliki, beide Projektleiterinnen, erzählen von zwei Menschen, denen es gelingt, sich gegen negative Stimmen von außen und innen zu wehren und die eigene Stimme in der Öffentlichkeit zu stärken. Die Zwischenmusik kommt vom Musiker sowie Toningenieur Peter Hoffmann. Sie ist inspiriert durch Stimmen und Gefühle, die im Ausnahmsfrühling 2020 in der Luft der Großstadt herumschwirrten und er in der hauslichen Quarantäne im Homestudio festhielt. Wir hören jeweils einen Ausschnitt aus einem Track namens »Das Virus ist los«, und wir fangen auch damit heute unsere Podcast an.
Hey, was ist denn hier los? Hey, es steht alles still, alles steht zu still. Alles ist so still, alles steht zu still. Alles ist so still, alles steht so still. Es steht alles still. Keine Menschenseele. Keine Menschenseele. Keine Menschenseele. Weit und breit kein Mensch zu sehen. Schau dich doch um, wir sind im Vakuum. Schau dich doch um, wir sind im Vakuum. Schau dich doch um, wir sind im Vakuum. Schau dich doch um. Was ist hier los? Hier ist doch sonst was los. Was ist hier los? Hier ist doch sonst was los. Was ist hier los? Hier ist doch sonst was los. Was ist hier los? Das Virus ist los. Sometimes I feel like I'm unsichtbare Wände trennen mich von dir. Unsichtbare Wände überall. Das Virus ist los. Das Virus ist los. Das Virus, das Virus, das Virus ist los. Küss mich noch einmal, küss mich noch einmal. Küss mich noch einmal, küss mich noch einmal. Küss mich noch einmal, küss mich noch einmal. Küss mich noch einmal, bevor du gehst, als wär's das letzte Mal. Sometimes I feel like I'm sometimes I feel like a mother's child, a long way from home, a long anderthalb Meter Abstand, anderthalb Meter Abstand halten. Komm mir nicht zu nah, 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 komm mir nicht zu nah. Anderthalb Meter Abstand halten, anderthalb Meter. Ich gehe in die Isolation. Ich gehe in die Isolation. Ich gehe in die Isolation.
Die erste Geschichte stammt von Matthias Hoffmann. Matthias ist Autor mehrerer Bücher, Vater von zwei Kindern und Erziehungswissenschaftler. Zudem arbeitet er als Mediator und Projektleiter in der Demokratieförderung. Er erzählt hier die Geschichte von einem Jungen auf der Suche nach der eigenen Stimme in der Zeit des Lockdowns. Der Titel der Geschichte ist »Unsichtbare Gefahr«.
Eine Küche in Europa. Ein Radio. Frühjahr. Vater hatte das Radio angeschaltet. Auf allen Kanälen nur noch ein Thema. Ist sonst gar nichts mehr wichtig? Heute ist schulfrei. Wann die Schule wieder öffnet, weiß niemand. Ich gehe vor die Tür, ich schaue nach meinen Freunden, stehe aber vor einem rot-weißen Absperrband, denn der Spielplatz ist gesperrt. Auch der Sportplatz ist bis auf Weiteres geschlossen. Ich soll einkaufen gehen. Im Supermarkt ist eine ganz komische Stimmung. Ich laufe durch die Regalreihen und manches ist ausverkauft. Von dem Einkaufszettel kann ich fast noch alles bekommen, nur Nudeln, Reis und Klopapier nicht. Am Abendbrottisch unterhalten sich die Erwachsenen. Sie überlegen hin und her und sprechen das aus, was im schlimmsten Fall geschehen kann. Dass Menschen sterben. Und man dagegen eigentlich nicht wirklich etwas tun kann. Ich denke, bin ich in Gefahr? Meine Familie? Meine Freunde? Heißt das jetzt, dass wir am besten alle einfach zu Hause bleiben? Ist zu Hause sicher? Kann ich mein Fenster noch öffnen oder kommt es dann hinein? Ich gehe zu meinem Vater ins Wohnzimmer, der dort auf dem Sofa sitzt und Nachrichten schaut. Ich kuschel mich an ihn ran und sehe die Bilder. Vielleicht wird es viele Tote geben. Kein Land der Welt scheint wirklich sicher zu sein. Grenzen werden geschlossen, aber die Gefahr wird dadurch nicht aufgehalten. »Wie geht's nun weiter?«, frage ich meinen Vater. Der antwortet, »Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die kommenden Tage bringen werden. Auf Geburtstagsfeiern und Urlaub werden wir dieses Jahr wohl verzichten müssen.« Wir müssen abwarten. Mehr können wir im Moment nicht tun. Ich sag zu ihm, weißt du, Papa, das geht schon vorbei. Als ich später im Bett liege, kommen die Bilder wieder, die ich im Fernsehen gesehen hatte. Bilder von Menschen in Schutzanzügen und von Särgen. Lieber Gott, beschütze meinen Papa. Er soll nicht krank werden. Das war 1986. Das war Tschernobyl. Das explodierte Atomkraftwerk, und das war ich. Heute im Jahr 2020 ist es Covid-19 und mein Sohn ist 12 Jahre alt, so wie ich damals. Ich erlebte, wie eine Wolke atomarer Strahlung sich über Europa ausbreitete und dabei alle Grenzen ignorierte. Mein Sohn erlebt, wie die Pandemie sich in allen Ländern dieser Welt ausbreitet und alle Grenzen ignoriert. Die gleiche Angst. Damals ich, heute er. Sicher, Covid-19 ist kein Atomunfall und Tschernobyl war keine Pandemie. Die Unterschiede sind um ein Vielfaches größer als die Parallelen. Aber nicht unbedingt für einen 12-Jährigen damals und heute. Alles gerät ins Wanken. Die Strahlung von Tschernobyl. Ich sah sie nicht. Ich schmeckte sie nicht. Ich hörte sie nicht, ich roch sie nicht und ich verstand sie nicht. Covid-19. Du siehst sie nicht. Du schmeckst sie nicht. Du hörst sie nicht. Du riechst sie nicht. Und du verstehst sie nicht. Wo fand ich damals, wo findest du heute Halt? Ich ging damals zu meiner Großmutter. Sie hatte den Krieg erlebt. Sie wusste, was zu tun war. Sie gab mir Sicherheit. Sie nahm mich mit in die Vorratskammer. Schau mal, hier ist das Eingemachte. Im Keller sind die Kartoffeln eingelagert. Und du selbst hast die Briketts in die Scheune gestapelt, mit denen wir den Badeofen anheizen können. Es würde uns an nichts mangeln. Nicht alle Erwachsenen waren also ratlos und überfordert. An einem Tag im März 2020 kommt mein Sohn zu mir in die Küche und fragt: Papa, was soll jetzt werden? Du, das weiß keiner so richtig. Aber wir wissen, dass wir uns anders verhalten müssen. Wir müssen Abstand zu anderen halten und Masken tragen, damit sich Corona möglichst nicht verbreitet. Und was ist mit dem Klopapier? Das verstehe ich auch nicht. Corona ist ja keine Durchfallerkrankung. Aber wenn es wirklich mal kein Klopapier gibt, dann ist die Dusche ja direkt neben dem Klo. Und warum kaufen die Leute alle Nudeln? Sie haben Sorge, dass wir alle länger die Wohnung nicht verlassen dürfen. Wir haben einen großen Sack Reis. Ich glaube zwar nicht, dass wir ihn brauchen, aber zur Sicherheit ist er da. Und wie lange wird die Schule noch zu sein? Das weiß ich nicht. Vielleicht bis zum Sommer? Gemeinsam haben wir besprochen, was wir tun können, um uns selbst und andere zu schützen. Das hat uns geholfen, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie zu finden und wieder etwas mehr Sicherheit zu bekommen. Mein Sohn hat sich wieder selbstbewusst auf den Straßen bewegt und die Pandemie ist etwas, das ihn besorgt, aber nicht ängstigt. Anfang August hat ein Mann meinen Sohn und seine Freundin eine Eisdiele angesprochen. Er sagte: Hey Jungs, das mit dem Maskentragen ist übertrieben. Corona, das ist eine harmlose Grippe. Mein Sohn hat ihm widersprochen: Corona ist eine Pandemie, die muss man schon ernst nehmen. Der Mann sagte: Ach was, über 1 Million Menschen haben letztes Wochenende in Berlin gegen die Maskenpflicht, diesen Maskenwahn, demonstriert. Darunter waren auch Ärzte. Er antwortete: Es waren nur 20.000, die da demonstriert haben. Und da waren auch Nazis. Ich war dort, sagte der Mann. Da waren keine Nazis. Das ist ja Strategie der Nazis, so zu tun, als ob sie keine Nazis sind. Und dann hat er diesem Corona-Skeptiker erklärt: Wenn ich im Unrecht bin und das Maskentragen unnötig sein sollte, was ist dann passiert? Dann haben wir eine Zeit lang Masken getragen und Abstand gehalten. War nervig, aber nicht schlimm. Wenn Sie aber im Unrecht sind und Corona doch so ansteckend ist, da würden viele Menschen erkranken und viele Menschen würden sterben, wenn wir keine Masken tragen würden. Als mein Sohn nach Hause kam und mir das erzählte, war ich sprachlos und zutiefst berührt. Weder für uns noch für unsere Kinder gibt es eine absolute Sicherheit. Und damit müssen wir leben. Darauf müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Auf das Unerwartbare, das Überraschende, das Unbekannte. Eine unsichtbare Gefahr macht Angst. Gerade dann müssen wir als Erwachsene besonders sichtbar sein.
Hören wir die Stimme von der Autorin Anne Hahn. Anne Hahn ist in Magdeburg geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Sie hat Kunstgeschichte und Geschichte studiert in Berlin und Florenz. Seit 1999 schreibt sie Porträts, Reportagen und Rezensionen in verschiedenen Medien und hat mehrere Romane veröffentlicht, zum Beispiel gegenüber von China und das Herz des Aals, sowie mittendrin Fußballfans in Deutschland. Anna Hahn war bei der Storytelling Arena im Studio zu Gast mit Social Distancing. Und ich habe sie gefragt, welcher Roman sie in der Zeit der Quarantäne gelesen hat, der sie besonders geerdet hat.
Das war Stern 111 von Lutz Seiler. Ich bin darauf gestoßen, weil ich es wiedergefunden habe. Und die Geschichte dazu ist, dass mein Sohn in der Corona-Zeit, nachdem er ins Homeoffice geschickt wurde und online studieren musste, sehr viel Zeit zu Hause verbracht hat. Und wir arbeiten auch beide zu Hause, mein Mann und ich, wir sind ja Autoren. Und da hat er dann nach einer Woche eigentlich schon gesagt, wisst ihr was, ich glaube, ich bemühe mich jetzt doch darum auszuziehen. Und um das zu unterstützen und ihm ein gutes Gefühl zu geben, dass wir uns auch freuen, wenn er auszieht, habe ich gesagt, na wunderbar, dann würde ich gleich mal in meinem Zimmer die Bücherwand abbauen. Da hatte ich nämlich die Tür zu seinem Zimmer, das ist eine Doppelflügeltür und das war früher ein Durchgangszimmer, die hatte ich zugebaut. Und da waren sehr, sehr viele Bücher verstaut als Dämmmaterial, aber auch damit man den Türrahmen nicht sieht. Ich hatte die Tür geschlossen mit einer Platte. Und ich habe angefangen, diese Bücher auszusortieren und habe dann gedacht, da mache ich gleich das ganze Bücherregal und habe also tatsächlich 5.000 bis 6.000 Bücher aus meinem ganzen Regal aussortiert und hatte am Ende jedes Buch einmal in der Hand. Und da fiel mir eben auch Lutz Seiler Stern 111 in die Hand, das hatte ich wenige Wochen vorher gelesen gehabt und habe auf einmal gemerkt, wie schön es ist, sich in das Buch nochmal hineinzufühlen und diesen Freiraum, diese Stimmung, die das Buch erzeugt hat, aus den ganz frühen 90er Jahren wieder aufleben zu lassen. Es gibt in dem Roman eine Hauptfigur, den Karl, der auf einem Matratzenfloß in einer kleinen Wohnung im Prenzlauer Berg schwimmt. Und ich habe mich dann mit dem Buch auf mein Sofa gelegt und auf die frisch sortierte Bücherwand geschaut und gedacht, ja, das ist doch wirklich schön. Das hat mich geerdet.
Liest du uns die Geschichte jetzt bitte vor?
Ja, gerne. Eine Woche lang blieb Karl auf seinem Floß und ließ sich treiben. Er war ein Flusspirat des Mississippi und ignorierte das Klopfen an der Tür. Ab und zu schleppte er sich in die Küche, um etwas von seinen Vorräten ans Bett zu verlegen. Der Vorratsschrank unter dem Küchenfenster war gut gefüllt. Es ist schon einige Wochen her, dass ich Lutz Seilers zweiten Roman Stern 111 las. Vieles bewegt mich jetzt anders, neu. Es ist die Stimmung dieses Nebelbuches, welche mich einholt. Der Übergang, das Zeithaben. Zu Hause sein, die Matratze als Floß begreifen, die Vorräte ans Bett verlagern. Karl, die in der dritten Person geschriebene Hauptfigur des Romans, lebt Anfang der 90er in einem Rottenhinterhaus des Prenzlauer Berges, ohne Telefon, Radio und Zeitung, schreibt Gedichte und Briefe an seine Eltern, die einem Traum folgen, besetzt eine Wohnung mit Hilfe von Ragnar, der Frau aus Fell und Wolle, die eine Hebammentasche voll Werkzeug bei sich führt und ihn zum Rudel bringt, welches im ausgedünnten und regellosen Ostberlin herumtollt. Holunder, Birken, Unterholz. In die Bombenlücke war ein kleiner Wald gewachsen, durch den ein schmaler Pfad zum Hinterhaus führte. Ohne zu zögern betrat Ragnar das Dickicht und Karl folgte ihr. Schon im Wäldchen hatte Ragnar begonnen, sich indianisch zu verhalten. Sie ging jetzt gebückt und wie auf leisen Sohlen. Sie stiegen über eine links vom Eingang gelegene, halb eingestürzte Außentreppe in die Tiefe und durchquerten das Haus. Der Kellergang war überschwemmt. »Das war nicht immer so«, erklärte Ragnar, »als überschaue sie Jahrzehnte.« Meine erste eigene Wohnung hatte ich in Magdeburg-Buckau besetzt, auf einer Seite begrenzt vom Schienengewirr der westwärts führenden Bahnstrecke, auf der anderen von einer Kleingartenanlage. Ich stemmte Löcher in die Wände und fädelte Balken aus dem Abrisshaus nebenan hinein, legte Türen darauf und Matratzen, malte einen Baum an die Wand und stellte meine Weinballons an den Stamm. Ich sah oben von meinem Schiff die Züge gen Westen fahren. Die Fabrikschlote hinter den Gärten malten den Himmel aus. In der Wohnung fand Karl ein paar Dinge, die zurückgelassen worden waren. Ein Vertiko, ein zerbrochenes Bettgestell und einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher, der mit dem Bildschirm zur Wand stand, als schäme er sich für irgendetwas. Es handelte sich um eine dunkle Einzimmerwohnung mit einem winzigen Flur, von dem auch die Küche abzweigte. In der Küche stand eine Werkbank, ein massives aus Eichenbohlen und Winkelstahl zusammengeschraubtes Stück, das den schmalen Raum beinahe vollständig ausfüllte. Sonst gab es nichts. 1990 zog ich von Köln nach Berlin-Prenzlauer Berg mit einem Rucksack und per Mitfahrtzentrale. Fand im Schliemann-Café neue Kumpels. Einer übergab mir den Schlüssel für die Wohnung seines Nachbarn. Der war weg. Dimitrovstraße, heute Danziger, ein Zimmer, Seitenflügel, die Wände schwarz gestrichen und in halber Höhe des Berliner Zimmers eine Hochbettetage eingebaut. Im Kühlschrank stand noch trinkbare Milch. Er schaltete das Deckenlicht ein. Im flaschengrünen Glas des Stassfurt spiegelte sich sein Zimmer. Und da war auch er, Karl Bischoff, der jetzt näher kam mit einem Gedanken. Das Netzkabel reichte genau bis zur Dose. Es dauerte einen Moment, dann war seine Fernsehkiste von einem rauschenden, jaulenden Schneetreiben erfüllt. Zuerst rauschte es sehr laut, aber es ließ sich leiser stellen. Vielleicht ist Lappke schwerhörig gewesen, dachte Karl. Ab und zu trat ein Umriss aus dem Sturm hervor, aber immer nur für Sekunden. Lappkes Geister, flüsterte Karl. Mehr war nicht zu sehen, ohne Antenne. Nachdem eines Abends eine dunkle Gestalt neben mir gestanden hatte, als ich einen Brief schrieb, fühlte ich mich beobachtet im Hochbettreich und zog in die Kollwitzstraße. Ein Freund war aufs Land übergewechselt. Zwei-Zimmer-Wohnung, riesiges Bad, dort hatte sein Motorrad gestanden und ich roch das Öl, wenn ich in der Wanne lag. Wir hockten stundenlang auf den Dächern. Und nachts fingen wir an, in den Kellern zu tanzen.
Alles ist so still, alles ist so leer. Alles ist so still, alles ist so leer. Sag mal, wo steht denn jetzt noch der Bär? Sag mal, wo ist denn hier noch das Leben? Sag mal, wo steht denn hier noch der Bär? Nirgendwo tobt das Leben. Ich erkenne die Gegend gar nicht mehr.
Elke Hübener-Lipkau ist ein bekanntes Gesicht in Potsdam und Brandenburg, wo sie viele Lesungen gibt. Elke ist Soziologin sowie Lyrikerin und hat 5 Poesiebände veröffentlicht. Sie stellt uns heute ein besonderes Buch vor, das ihr damals Inspiration geschenkt hat, eingebettet in eine eigene Geschichte. Diese heißt »Fremde Stimmen«.
Ich machte mit meiner Freundin gerade ein paar Tage in Urlaub in Polen und wir ließen es uns gut gehen. Museums-, Konzert- und Restaurantbesuche füllten die Tage und niemand hätte geahnt, dass all diese für uns selbstverständliche Dinge bald nicht mehr möglich sein sollten. Nur wenige Tage nach unserer Rückkehr überschlugen sich die Ereignisse. Die Ländergrenzen in Europa wurden geschlossen. Und nicht nur sie. Mein gut gefüllter Terminkalender bekam Risse, wurde zum Schlachtfeld roter Linien, die meine geplanten Lesungen, Ausstellungen, Workshops und Reisen in Luft auflösten. Die Schließungen betrafen nicht nur Kulturveranstaltungen, sondern auch sportliche Wettkämpfe und Trainingsmöglichkeiten. Restaurants, Museen, Kinos, Theater, Schulen und Begegnungsstätten machten dicht. Für Senioreneinrichtungen, Pflegeheime und Krankenhäuser galten Besuchsverbote. Das öffentliche Leben beschränkte sich auf notwendige Einkäufe, Therapietermine und Arztbesuche, natürlich mit Maske. Wir saßen alle wie gelähmt zu Hause und konnten es nicht glauben. Da ich zu den sogenannten Risikogruppen gehöre, hielt ich mich streng an alle Regeln. Schon bald überkam mich in diesem Zwangsurlaub ein bisher unbekanntes Gefühl. Die Sehnsucht nach Nähe, nach Austausch, nach Zusammenarbeit. Mein Geburtstag rückte heran und ich hatte mich damit abgefunden, ihn allein zu Hause zu verbringen. Aber von Freunden und der Familie erhielt ich so viel Geburtstagspost wie nie und sogar einige Päckchen waren dabei. In all diesen Päckchen fand ich Bücher. Schon immer hatte ich gern gelesen, in den letzten Jahren allerdings nicht mehr so viel. Immer gab es anderes zu tun, war keine Zeit oder ich fühlte mich einfach schlecht und faul, wenn ich nur so herumlag und die Seiten umblätterte. Jetzt aber hatte ich Zeit. Es war inzwischen Frühling geworden, fast schon Sommer und die Hängematte wurde zu meinem Lieblingsort. Und dann fiel mir dieses besondere Büchlein in die Hände. Es war klein, hatte kaum A6-Format. Das Besondere waren die abgerundeten Ecken des festen Einbandes und ein blaues Lesebändchen. Mit seiner vorgetäuschten Seidenstruktur schmeichelte das Papier des Einbandes meinen Fingerkuppen. Der Zopf von Laetitia Colombani war zu lesen. Zwei Hände sah man, die einen dicken Zopf zu Ende flechten. Das soll ein Roman sein, dachte ich. Es ist ein ganz besonderer Roman. Eigentlich sind es drei Geschichten. Das Leben dreier Frauen wird erzählt. Sie wohnen auf drei Kontinenten und wehren sich gegen Ereignisse in ihrem Leben, die zunächst unabänderlich erscheinen. Smita will in Indien dem erniedrigenden Kastenwesen entfliehen und ihrer Tochter durch einen Schulbesuch bessere Perspektiven ermöglichen. Julia versucht in Italien alles, um die Familie vor dem wirtschaftlichen Ruin zu retten und setzt sogar ihre große Liebe dafür aufs Spiel. Und Sarah kämpft in Kanada gegen ihre lebensbedrohende Erkrankung und findet den Mut, sich beruflich selbstständig zu machen. Die Autorin bedient sich in diesem Werk eines ganz besonderen Kniffs. Sie erzählt die Geschichte der drei Frauen nicht nacheinander, sondern parallel. Stück für Stück breitet sie vor dem Leser Episoden aus dem Leben der Protagonistinnen aus. Erzählt uns von Smita, die ihrer Tochter am Morgen in einer ärmlichen Hütte das Haar kämmt, dann von Julia, die in Palermo auf die Rückkehr des Vaters wartet, und schließlich von der erfolgreichen Juristin Sarah in ihrer scheinbar perfekten Welt. Und schon dreht sich das Karussell aufs Neue. Der Leser begleitet die junge Mutter in Indien, die sich auf eine lange Reise quer über den Subkontinent macht, danach die engagierte Fabrikantentochter auf Sizilien und die erfolgreiche Anwältin in Montreal. Immer wieder stelle ich mir die Frage, wie diese drei Geschichten zusammengehören. Die Schilderung der vollkommen verschiedenartigen Leben war so spannend, dass ich das Buch nicht mehr weglegen konnte. Den ganzen Tag verbrachte ich unterm Apfelbaum und war bei diesen starken Frauen, die in den unglücklichsten Situationen nicht aufgegeben hatten, die ihren Visionen folgten und nicht nur an sich, sondern auch an andere dachten, sich nicht dem angeblichen Schicksal ergaben. Wie von selbst und doch in verblüffender Weise fanden diese drei Geschichten zusammen und lieferten mühelos die Erklärung für den Titel des Buches. Meine Bewunderung der Frauen ging einher mit der dankbaren Erkenntnis, wie gut es mir doch geht. Corona-Maßnahmen, Zwangsurlaub, Isolation, das sind alles nur Worte. Sie konnten mich nicht mehr erschrecken. Diese drei hatten viel Schlimmeres erlebt. Und sie stehen beispielhaft für Millionen Frauen auf der ganzen Welt. Wie es ihnen wohl heute gehen mag? Haben sie eine Chance, sich vor dem Virus zu schützen? In Indien wurden Mitte Juli 2020 an einem einzigen Tag 40.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten lag schon bei über 1 Million. Kanada blieb bisher von großen Infektionswellen verschont, aber Italien wurde von allen europäischen Ländern am härtesten getroffen. Ich wünsche Smita, Julia und Sarah Gesundheit und Kraft, damit sie ihr Leben weiterhin selbst in die Hand nehmen können. Ich wünsche allen Frauen weltweit den Respekt und die Unterstützung, die sie verdienen.
Ich gehe in die Isolation. Ich gehe in Isolation. Quarantäne nennt man das jetzt wohl. Quarantäne ist zu unserem Wohl. Social Distancing, Social Distancing, Social Distancing, Social Distancing.
Wir schließen heute mit einer Story von Shabana Maliki. Shabana ist Gründerin der Organisation Frau Empower, die Frauen auf ihrem Weg zur Selbstfindung begleitet. Ihr Studium sowie Lebens- und Berufserfahrungen haben sie bestens auf diese Rolle vorbereitet. Shabana hat Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert und als Projektleiterin und Managerin von Bildungsveranstaltungen gearbeitet. Zudem ist sie als Seelsorgerin für muslimische Frauen und Familien tätig und ehrenamtlich als Flüchtlingsbeauftragte für die iranische Gemeinde in Deutschland aktiv. Shabana hat eine Tochter und lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Ihre Geschichte heißt »Licht in dunklen Zeiten«.
Es ist ein milder Wintertag, Anfang 2020. Ich stehe im Park im Mantel und höre mir ein melancholisches Lied über Kopfhörer an. Die Musik steigert sich und es fließen mir Tränen über die Wangen. Ich schaue in den Himmel und sende eine Botschaft ins Universum. Lieber Gott, ich bin gerade vom Leben überfordert. Hilf mir, denn ich kann gerade nicht mehr. Ich warte. Es kommt kein Zeichen. Großes Schweigen. Ich gebe aber nicht so schnell auf. Ich lasse jetzt los, lieber Gott. Du machst schon den Rest, oder? Keine Antwort. Ich mache erstmal eine Woche Urlaub. Sie ist so schnell vorbei. Ich merke das Reich hinten und vorne nicht. Ich nehme Kontakt zu einem Life-Coach auf. Ich erkläre ihnen meine Situation. Ich organisiere ehrenamtliche Bildungsevents für Frauen, vor allem afghanische Frauen, viele davon Geflüchtete. Ich berate, unterstütze, begleite sie einzeln sowie in der Gruppe. Helfe ihnen, Hürden zu überwinden. Ich weiß, wie ihre Familien ticken, denn ihr Schicksal war früher das meine. Ich liebe meine Arbeit, aber gerade stehe ich am Rande des Burnouts. Ich habe Rücken, Kopf, Nackenschmerzen. Mein Kopf sagt mir, du musst weitermachen. Aber der Körper sagt, wenn du jetzt weitermachst, landest du im Krankenhaus. Der Coach sagt, ich bräuchte mehr Zeit für mich. Und wir machen einen Termin aus für ein langes Gespräch. Erst in 3 Wochen. Wie sollte ich diese Zeit überstehen? Dann fügt mich meine Freundin einer WhatsApp-Gruppe zu. Ich schaue mir das in Ruhe an. Hallo meine Liebe, ich möchte eine Meditationsgruppe eröffnen. Das ist eine 21-Tages-Meditations-Challenge von Deepak Chopra. Das Ziel ist es, die eigenen Einstellungen zu verändern oder zumindest zu klären. Diese Gedanken finden in mir Resonanz. Ein erstes Zeichen. Ich schaue nach oben und sage leise, danke. Ich wusste, du lässt mich nicht in den Stich. Für die nächsten 21 Tage nehme ich an der begleiteten Meditation teil. Jeden Morgen in der Früh direkt nach dem Aufstehen. Bei der Meditation ist mein Kopf frei von allen negativen Gedanken, überhaupt von allen Gedanken. Ich kann richtig spüren, wie ein Gewicht von mir abfällt, wie mein Körper ganz leicht wird. Und als ich wieder in den Raum zurückkomme, ist mein Kopf ganz frei. Ich kann klar denken und danach komme ich auf neue Gedanken. Ich bin so von der Meditation begeistert, dass ich gleich 3 Wochen anhänge und danach noch 3. Und am Ende der 9. Woche fühlte ich mich erholt und Herrin meines Lebens. Und das ist gut so, denn die Frauen schreiben mir jeden Tag in der WhatsApp-Gruppe: Liebe Shabana, wir vermissen dich und unsere Treffen und unsere Ausflüge. Wann können wir uns alle endlich wiedersehen? Es ist Mitte März 2020 und kurz darauf wird die häusliche Quarantäne in Deutschland eingeführt. Was mache ich nun bloß? Manche dieser Frauen sind arbeitstätig, manche Hausfrauen, manche haben genug zum Leben, manche sind bitterarm, manche machen gerade einen Deutschkurs. Manche haben dazu keine Zeit oder dürfen nicht, weil ihre Familien ihnen das nicht erlauben oder weil der Staat verweigert, ihnen das zu bezahlen. Manche sind Mütter. Auf jeden Fall kommen zu den normalen Alltagssorgen um die Familie im Krieg in Afghanistan viele neue, wie zum Beispiel das Homeschooling mit 2 bis 5 Kindern dazu. Ich rufe den Life-Coach an und bitte ihm um Rat. Ich sage, was kann ich tun? Ich kann meine Frauen auf keinen Fall in den Stich lassen. Er empfiehlt mir, ein Video zu drehen und es in der WhatsApp-Gruppe zu posten. Nur, ich hatte so etwas noch nie gemacht. Aber was sollte ich sonst tun? Also machte ich ein Video auf Farsi mit meinem Handy. Ich spreche den Frauen direkt an, durch die Kameralinse, direkt in die Seele, versuche ihnen die Angst, die Verzweiflung zu nehmen. Das Thema ist die Corona-Krise und das Kohärenzgefühl. Ich sage den Frauen, dass sie in ihrem Leben noch schlimmere Situationen gemeistert haben. Auch diese Situation werden sie meistern. Ich poste das Video in der WhatsApp-Gruppe und warte auf die Reaktion der Frauen. Spät an demselben Abend treffen sie in Form von Audio-Files bei mir ein. Shabana, danke dir von tiefstem Herzen. Liebste Shabana, dein Video ist eine große Trost. Ich bin so erleichtert, ich bin sprachlos. Ich spüre vor allem Erleichterung, dass ich die Frauen von der Isolation meiner eigenen 4 Wänden immer noch erreichen kann. Ich mache ein 2. Video und ein 3. auch jeweils in einer deutschen Version. Diese kommt besonders gut bei den Frauen an, die gerade ihren Deutschkurs vermissen und Freude daran haben, beide Versionen miteinander zu vergleichen. Und dann eines Tages im April, im Anschluss an meine Morgenmeditation, taucht eine sehr positive Stimme in meinem Kopf auf und sagt mir: Werde doch Motivationsrednerin. Eine negative Stimme in meinem Kopf widerspricht ihr sofort: Quatsch, kannst du nicht, schaffst du nie. Woher kommt diese Stimme? Sie ist mir so vertraut. Sie erinnert mich an die Personen, die ich früher kannte, die zum Glück nicht mehr in meinem Leben sind. Die mir früher täglich sagten, ich würde nichts taugen. Dass diese Stimme immer noch in meinem Kopf zu Hause ist und so laut, dass er alle anderen Stimmen übertönt. Ja, auch dieses Mal, ich unterdrücke den positiven Gedanken. Aber dann kommt es wieder zum Gespräch mit meinem Life-Coach am Telefon. Er sagt: Und hast du, wie versprochen, über deine Lebensziele nachgedacht? Ich sage: Ja, aber ich wage es aber nicht, sie mit dir zu teilen. Du lachst mich aus. Er sagt: Nein, niemals, komm, traue dich. Ich mutig: Ich möchte eine erfolgreiche Motivationsrednerin werden. Schweigen. Oh nein. Er verdrängt gerade ein Lachen. Das kann ich mir gut bei dir vorstellen, sagte er dann nachdenklich. Mache das. Das passt sehr gut zu dir. Ich merke, welche Kraft in dir steckt, wie stark deine Wille ist, anderen zu helfen. Du wirst in die Rolle hineinwachsen. Ich fasse es nicht. Endlich eine Stimme, die mir sagt, ich könnte einen Traum erfüllen. Und vielleicht hat er recht. Auf jeden Fall ein Versuch war es wert. Und gegen harte Arbeit habe ich, wie gesagt, sowieso nichts. Und über die nächsten Wochen lese ich viel. Ich leihe mir ein Buch aus, Sein Leben neu erfinden, wie sie Lebensfallen meistern von Jeffrey Young und Janet Klosko. Vom Motivationsredner Bion Catilato und ein Buch von Louise Hay, die selbst ein sehr hartes Leben hatte und viele Bücher zur Selbstheilung geschrieben hat. Ich besuche einen Online-Kurs zum Thema inneres Reichtum, geleitet von einer iranischen Professorin in den Staaten und arbeite viel an mich selbst. Ich beschäftige mich mit dem Kind, das ich einmal war. Ich setze mich mit den Stimmen der Familie meines Vaters auseinander, die dem Kind sagten, als du geboren warst, dachten wir, du seist einen Jungen gewesen. Und höre die Stimme des Untertextes laut und deutlich. Und wir waren so enttäuscht, als wir feststellten, du seist doch ein Mädchen. Und ich sehe das Kind dastehen. Sie weiß nicht, was sie antworten soll. Und fühlt sich unendlich traurig und spürt ihre Hilflosigkeit, denn sie kann nichts dafür, dass sie kein Junge ist. Und ich übernehme die Rolle des Erwachsenen, der damals fehlte, einer, der verstanden hat, wie es mir ging, der mir Trost schenkt, und ich sage meinem inneren Kind, du bist in Ordnung, genau so wie du bist. Ich beschäftige mich mit dem Mädchen, das ich war, als ich damals aus Afghanistan flüchten musste, und mit der Frau, die ich geworden bin, in einem fremden Land, als ich so kämpfen musste, die Sprache zu lernen und eine neue Existenz hier aufzubauen. Die Bücher öffnen mir viele neue Türen und ich merke, wie ich innerlich zu heilen beginne. Und ich mache weitere Videos, um die Frauen zu ermutigen, und merke dabei, wie die Lösungen, die ich vorschlage, immer besser zum Problem passen und die Botschaften immer mehr Tiefgang haben. Denn viele Herausforderungen, die ich habe oder hatte, teilen sie mit mir. Und ich merke, wie mein Respekt vor mir selbst wächst. Und die Liebe zu mir selbst wächst. Endlich. Der Lockdown ist vorbei. Ich stehe wieder im Park, dieses Mal nicht im Wintermantel, sondern im luftigen Sommerkleid. Dieses Mal ohne Schmerz im Nacken und im Herzen. Die Sonne ist dieses Mal ein Balsam für Haut und Seele. Ich schaue nach oben mit Licht in der Seele und große Klarheit in Gedanken. Lieber Gott, nun verstehe ich, warum ich all das erleiden und in ein so tiefes Loch fallen musste. Ich dachte mein Leben lang, dass Leistung das Wichtigste im Leben sei. Ich habe sie sogar über alles andere im Leben gestellt. Ich habe geackert bis am Rande meiner Kräfte. Und ich bin längst nicht die einzige Frau, die so denkt, die so hart arbeitet. Und dann kam Corona, eine schwere Pandemie und mit ihr dunkle Zeiten. Aber du hast Licht in die Dunkelheit geschickt und meine Lebensaufgabe wurde offenbart. Inzwischen habe ich schon erste Schritte auf den Weg zu ihrer Erfüllung gemacht und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe wieder die Kraft getankt, um sie mit anderen wieder zu teilen. Und meine inneren Stimmen sind, trotz der Umstände, optimistisch für die Zukunft. Nun ist es Zeit, wieder in die Welt hinauszugehen, denn ein Mensch allein ist wie ein Vogel mit nur einem Flügel. Erst wenn wir mit anderen zusammenkommen, können wir fliegen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es dir und euch gefallen hat, bitte weitersagen. Hoffnung, das große Erzählen. Gefördert vom Interaktionsfonds, vom Fonds Soziokultur. Leitung und Dramaturgie, Rachel Clark. Tonbearbeitung und Musik der vierten Folge, Peter Hoffmann. Jingles und Chasers, Alexei Kotschikow. Grafikdesign, Masud Morgan. Assistenz, Damian Raphael Jung. Storytellerinnen der vierten Folge, Matthias Hoffmann, Anna Hahn, Elke Hübener-Lipkau und Shabana Maliki. Diese Reihe würde von der Storytelling Arena produziert, einer Erzählkunstorganisation mit Sitz in Berlin-Mitte, die vor allem autobiografisches Storytelling zu den Themen unserer Zeit macht. Und damit tragen auch wir zur aktuellen und zukünftigen Narrative des 21. Jahrhunderts bei. Uns zum Selbstverständnis der Menschen in Deutschland und Europa als eine tolerante und weltoffene Gesellschaft und Gemeinschaft. Behalten wir Hoffnung ineinander und in unsere Fähigkeit, gemeinsam, solidarisch und mit offenen Herzen diese sowie jegliche Krise zu überstehen.